Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Guten Abend. Übungen für den Notfall inszeniert Florentina Holzinger in ihrem neuen Stück. Ob das so gelungen ist wie die Choreografie, mit der sie zum Berliner Theatertreffen eingeladen ist, erfahren Sie gleich. Auch in Frankfurt gab es eine Premiere, dort am Opernhaus. Und wir schauen uns an, wie Barikowski Richard Strauss Salome in Szene gesetzt hat. Außerdem gehen wir nochmal durch die Fürstengruft unterm Berliner Dom, die ab morgen geschlossen und renoviert wird. Und besuchen das Zentrum für zeitgenössische Kunst in Warschau, dessen neuer regierungskonformer Direktor einfach Ausstellungen absagt, wenn sie nicht ins politische Profil passen. Tanztheater beim Theatertreffen, das hat eher Seltenheitswert. In diesem Jahr ist aber Florentina Holzinger mit ihrer Performance Tanz, eine sylphidische Träumerei in Stanz, nach Berlin eingeladen. Dabei sind alle nackt und warum das so ist, das hat sie bei uns im Programm so erklärt.
Ja, ich hatte irgendwann einfach keinen Bock mehr auf dieses Momentum, das entsteht, wenn Leute angezogen sind und andere Leute nur darauf warten, dass sich diese Leute entkleiden oder sich irgendwie so ihre Fantasie freien Lauf lassen können, was da drunter ist und so. Ich wollte irgendwie, dass da Leute sofort konfrontiert sind mit einer Art von Wirklichkeit, die die Wirklichkeit von jedem ist. Dass man eben in einem Körper lebt, der eben so aussieht und dem man bei der Arbeit zuschaut und auch, dass irgendwie dieses Fantasiemomentum nicht stattfinden kann.
Florentina Holzinger, die im Mai beim Berliner Theatertreffen mit ihrer Tanzperformance eingeladen ist. In der Hauptstadt wird sie ohnehin künftig häufiger zu sehen sein, denn René Polisch holt sie mit Beginn seiner Intendanz an die Volksbühne. Heute Abend hat Florentina Holzinger aber erstmal in München Premiere gehabt, besser gesagt eine Uraufführung Etude for an Emergency Composition for 10 Bodies and a Car ist der Titel dieser Performance und Wiebke Hüster war für uns in den Kammerspielen. Spielen Emergency. Was für einen Notfall haben Sie denn da gesehen, Frau Hüster?
Den Crash, den Aufprall, das Sterben, das inszenierte Sterben. Es waren sogar zwei kaputte Autos, die da zum Einsatz kamen. Das ist der Emergency. Also wenn jemand bei Ihnen zur Tür hereinkommt unter dem Vorwand, er habe einen Autounfall gehabt und müsse jetzt dringend telefonieren und dann anfängt, Klebeband über ihren Mund zu kleben und sie zu fesseln und dasselbe mit ihrem Lebenspartner zu tun. Das nennt man Emergency und das wird hier vorgeführt.
Und wir können uns ja mal kurz anhören, ob man das auch hört, dass da irgendwas zusammenkracht, denn es gab auch... Rumpelt irgendwas ganz ordentlich, Wiebke Hüster. Was ist das?
Ja, das sind die Stuntfrauen, die gegen diese elektronisch klangverstärkten Wände knallen. Die hängen an so großen Seilen und wenn die anderen Frauen, die auf der Seite stehen, sich an so großen Ketten nach unten schwingen und dann auf den Boden knallen, dann fliegen die anderen Frauen sozusagen, heben so leicht vom Boden ab und knallen gegen die Wände, die eben die Bühnenrückwand bilden, vier so klangverstärkte Wände. Und das ist dieses Knallen, was man da hört.
Und hat denn auch das Nackte, von dem ich am Anfang gesprochen habe und worüber Florentina Holzinger ja auch gesprochen hat, waren denn heute auch wieder alle nackt?
Ja, alle waren nackt, die Autos auch. Die Frauen waren total nackt und ja, das ist sehr eigenartig. Also wenn Sie in Reihe 1 oder 2 sitzen, dann können Sie eben der Stuntfrau, die sich gerade auf den Boden geknallt und weggerollt hat, der sind Sie dann gezwungen, direkt in die Vagina zu schauen. Also das bezeichnen die hier mit expliziter Nacktheit. Das muss man erstmal verkraften. Ich fand das irgendwie verstörend, ganz ehrlich. Ich finde, und ich sehe auch nicht, warum das sein muss. Und ich sehe auch nicht, was der Befreiungsakt dabei sein soll. Also man muss sich das ja so vorstellen, Florentina Holzinger polemisiert stark in ihren Stücken, in dieser Trilogie, die sie mit diesem Stück zu Ende bringt, vollendet, stark gegen den angeblich so furchtbar kontrollierten, disziplinierten Körper, speziell der Frau im klassischen Tanz. Okay, die Vorstellung, die sie davon hat, das wird auch in diesem Programmheft deutlich, ist, dass da immer noch irgendwelche Feen über die Bühne laufen. Das heißt, sie hat den komplett abstrakten, postmodernen und modernen klassischen Tanz des 20. und 21. Jahrhunderts noch überhaupt gar nicht wahrgenommen. Der ist gar nicht in ihrem Sichtfeld. Und das ist natürlich die Folge davon ist ein total klischeehafter Zugang zu dieser Kunstsparte. Und hier in diesem Abschluss der Trilogie nimmt sie sich eben das Schauspiel vor, das Theater vor. Da kommt eine Ansprache der Schauspielerin Annette Paulmann zu Beginn und die beklagt eben, dass in den Theaterstücken die Darstellungen von Frauen, die Tode, die da gestorben werden, also die Emergencies, die die dadurch leben, dass das immer so leidende, stille Tode sein. Und ich glaube, so muss man dieses Stück verstehen. Die sind jetzt alle nackt, die knallen gegeneinander, die spielen, sie würden sich eine runterhauen, die spielen so, man wird vom Auto überfahren oder rollt über die Kühlerhaube. Das spielen die und das ist so eine Art Befreiung des weiblichen Körpers von allen traditionellen Vorstellungen, die es so ja eigentlich aber im Theater überhaupt nicht mehr gibt.
Aber sie hat ja vorhin in diesem O-Ton, den wir gehört haben, gesagt, das sei quasi so das Normale, dass wir alle eben in der Wirklichkeit sind, wenn wir nackt sind. Aber das scheint sich gar nicht so normal zu vermitteln, was, so wie Sie es jetzt beschrieben haben, sondern eher dann doch ganz künstlich zu wirken.
Ja, das wirkt künstlich und das wirkt auch so, man hat richtig das Gefühl, da wird so eine Grenze überschritten an Intimität, an dass sich sozusagen einem ein anderer Mensch so aufdrängt, ja, der das professionell jetzt tun muss, der dazu verpflichtet ist, seine Nacktheit einem so zu oktroyieren sozusagen. Und ich finde das verstörend und ich kann den Befreiungsakt daran nicht sehen. Ich habe eher das Gefühl, dass das ein abgestumpfter Blick auf den Körper ist, einer Generation, die wirklich Pornos für was Normales halten, die im Internet ja auch ständig solche Bilder konsumieren oder wissen, dass diese Bilder konsumiert werden. Zum Beispiel Amateur-Pornos, wo man ja auch dann sagt, ja, das sind alles ganz normale Körper. Ja, toll, aber das ist doch nicht unser Problem, dass wir jetzt denken, alle, die oben auf einer Bühne stehen oder im Film, haben tollere Körper als wir normalen Frauen da im Publikum. Also darüber müssen wir doch auch gar nicht belehrt werden. Ich verstehe nicht, wogegen diese Frau sozusagen, diese sehr junge Frau, anrennt. Und im Ergebnis ist das auch so verschieden von Konzepttheater, das wirklich toll funktioniert, wie von Jérôme Bell etwa. Denn es funktioniert als Theater irgendwie nicht. Sie kriegen ständig so eine Wiederholungsschleife vorgeführt. Es werden Filmausschnitte von Gewaltszenen nachgespielt. Dann wird das runtergezoomt. Dann kommt das alles in so ein Slow-Motion-Ding. Dann sehen sie das nochmal. Dann sehen sie das unter Stroboskoplicht. Und man langweilt sich eigentlich irre einen ab in diesen 90 Minuten. Das kommt noch dazu, dass man irgendwie so denkt, okay, du willst mich verstören. Du willst mir irgendwie, ich muss das jetzt anschauen, du willst mir damit was sagen, aber was, Herrgott, nochmal ist es denn? Was ist so dringend, was ist so wichtig, was ist so neu, was ist deine These? Ja? Und man denkt, irgendwann denkt man so, kann ich jetzt bitte an den Erwachsenentisch zurückkehren? Und man denkt auch so, okay, Performance, aber wir hatten Marina Abramović und das war wirklich gefährlich. Die Frau saß in einer Galerie mit einem Revolver und da war noch genau eine Kugel war in diesem Revolver drin und die hat zu den Besuchern, die da reinkamen, gesagt, schieß doch. Ja? Und das hier, sich sozusagen nackt rumzuwälzen und das irgendwie für eine Art von gefährlicher, riskanter zur Schaustellung zu halten, das finde ich auch irgendwie ein Verrat an diesen 70ern oder an diesem Ansatz von Selbstbefreiung, von befreiendem Theater. Das kann ich hier nicht erkennen.
Wiebke Hüster über die neue Tanzperformance von Florentina Holzinger, Etude for an Emergency, zu sehen an den Münchner Kammerspielen. Die nächsten Vorstellungen sind am 2. und am 9. März zu sehen. Die biblische Figur der mörderisch liebenden Salome hat Richard Strauss in einer der ersten Literaturopern der Musikgeschichte verewigt. Die Vorlage stammt ja von Oscar Wilde. Jetzt hat Barry Kosky das Werk an der Frankfurter Oper in Szene gesetzt. Heute war Premiere und wir hören uns erstmal einen Ausschnitt an. Der Anfang von Richard Strauss' Oper Salome. Heute war Premiere an der Oper Frankfurt. Inszeniert hat Barry Kosky und Natascha Pflaumbaum weiß, was er sich diesmal ausgedacht hat. Frau Pflaumbaum, der Barry Kosky krempelt ja gern so Werke mal um und schockiert das Publikum. Hat er das heute auch gemacht oder was erzählt er da?
Ja, Salome ist ja eine Oper, die ziemlich klischeebehaftet ist. Also man denkt immer an eine Femme fatale, an eine Männerfresserin. Und Barry Kosky macht das eigentlich ganz anders. Insofern krempelt er tatsächlich ein Klischee um, aber er krempelt nicht die Oper um, sondern er nimmt sie nur mal ernst. Nämlich diese Salome, die die ganze Zeit von Liebe singt und auch von einem Mondschein. Er zeichnet eine naive, verspielte, sehr kluge Salome, die sich tatsächlich ernsthaft verliebt hat in Johanna an. Also erst in seine Stimme, dann in sein Haar, in seinen Kopf, in seine Haut, in seinen Körper. Wirklich Stück für Stück. Und diese Liebe wird dann sehr, sehr ernst genommen und in kleinen Dosen legt Kosky danach dar, wie so eine kranke, falsche Liebe entsteht. Also kein wirkliches Umkrempeln, sondern er geht richtig rein in den Kern dieser Geschichte.
Wenn Sie sagen, er nimmt diese Klischees, die mit der Oper verbunden sind, ernst, also die Femme fatale, die Männerfresserin, wie sieht das denn aus bei ihm?
Er stellt also eine ganz andere Bühne dar quasi. Er versucht, eine Familienaufstellung im Prinzip zu reinszenieren, indem er die Bühne komplett reduziert. Also er legt den Fokus auf nur 4 Personen. Es gibt ja 4 Personal in dieser Oper, aber er nimmt tatsächlich nur 4 Personen heraus, nämlich Johanna an Salome dann und ihre Eltern, also Herodes und Herodias. Und auf diese 4 wirft er den Mondschein, von dem eben schon in dem kleinen Einspieler zu hören war. Das heißt, mit Verfolgern, Lichtverfolgern, wird immer wieder der Fokus auf eine dieser Personen gelegt oder auf ein Paar, wenn die miteinander singen. Also es gibt dieses dunkle, düstere Bühnenbild, diese Art Zauberkiste, könnte man auch meinen, die von Katrin Lea Tag gebaut wurde, und dieses Mondlicht. Und die anderen, die hört man zum Teil zwar, aber man sieht sie nicht. Sie sind also schwarz gekleidet. Aber diese 4, um die es tatsächlich geht, die werden hin und her geschoben, die spielen und singen tatsächlich um ihr Leben. Und man hat tatsächlich auch am Ende den Eindruck, das ist dann ja eine Charakterstudie. Jede einzelne Person wird sehr genau nachgezeichnet, sehr empathisch, aber nicht moralisierend. Er nimmt auch nicht Partei für die ein, sondern es geht tatsächlich darum, diese Liebesgeschichte aus der Sicht, aus der Perspektive Salomes zu erzählen und tatsächlich zu verstehen, wie man sich so in eine kranke, falsche, perverse Liebe verrennen kann. Denn am Ende fordert sie natürlich den Kopf von Johanna an und sie küsst den Kopf von Johanna an. Und das ist ja, sage ich mal, wenn man Liebe als Liebe versteht, völlig absurd.
Er nimmt also offenbar die Figuren ganz ernst und wörtlich. Das scheint dem Ganzen ja ganz gut zu tun.
Das tut dem Ganzen sehr gut und das hat dem Publikum auch wirklich gut gefallen, weil er tatsächlich daraus nicht so was Kritisches macht. Er macht nichts Grausames daraus und man kann es auch so ein bisschen spoilern tatsächlich. Salome stirbt am Ende nicht, sondern sie zieht sich quasi die Maske des Johanna an, nachdem sie ihn intensiv, also den abgeschlagenen Kopf geküsst hat, zieht sich den Kopf über. Sie kriecht sozusagen Johanna am unter die Haut. Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz schönes Bild. Auch, dass sie quasi nur den Kopf sich überstülpt und den Körper komplett weglässt. Das sind so ganz, ganz tolle Szenen. Und man merkt eben auch, wie sehr Kosky sich da auch auf ganz bestimmte Punkte in dieser Oper, nämlich auf die echte Liebe, die eine falsche ist, auf den Voyeurismus, dass alle immer nur alles angucken und gar nicht sich richtig näher kommen. Und auf diese Körperlichkeit, die so vom Kopf abgetrennt ist, diese 3 Themen, die stehen so im Zentrum und das ist unfassbar gut herausgearbeitet und eben deswegen so überzeugend, weil das echte Menschen sind, die man tatsächlich so auch kennen würde.
Also eine schlüssige Interpretation und offenbar auch gut umgesetzt, auch in musikalischer Hinsicht.
Ja, Amber Braid hat die Salome gesungen und man nahm ihr tatsächlich bei jedem Ton ab, dass sie diese Salome wirklich spielt, dass sie die ist. Aber auch Christopher Maltman als Johanna an, unfassbar gut, auch in dieser Hin- und Hergerissenheit. Also wirklich ein starker Sänger mit einer großen körperlichen Stimme, aber doch in kleinen Nuancen, wenn er der Liebe anfällig wird, immer wieder hin- und hergerissen. Claudia Mahnke als Herodias, unfassbar gut. Man hat immer den Eindruck, danach singt sie nochmal eine Fricka, also sie singt das tatsächlich so aus der Lameng heraus und A.J. Glückert als Herodes spielt so einen und singt auch so einen paranoiden, wirklich wahnwitzigen Vater, der tatsächlich von Wahn gezeichnet ist. Das liegt ja auch in seine Stimme. Das ist musikalisch sehr gut gemacht. Dazu großen Orchesterklang von Joanna Malwitz aus dem Orchestergraben, der rauschhaft ist, der symphonisch ist, der tatsächlich auch ja so ein bisschen elfenmusikalisch ist, immer wieder feine Nuancen findet. Das ist tatsächlich ein großer Rausch, auch wenn diese Liebe, die da gezeigt wird, eben nicht diese rauschhafte, besessene Liebe ist, sondern tatsächlich eine Liebe, die einfach nur ja falsch ist.
Natascha Pflaumbaum, also begeistert von Salome von Richard Strauss, neu inszeniert von Barry Kosky, zu sehen an der Oper in Frankfurt, das nächste Mal am 5. und am 8. März.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Frederik Wirbig.
Der Entertainer Sebastian Puffpaff ist mit dem Deutschen Kleinstkunstpreis 2020 in der Sparte Kabarett ausgezeichnet worden. Der 43-Jährige nahm die Ehrung am Abend im Mainzer Unterhaus entgegen. Die Jury hatte den Preisträger als Meister der Widersprüche und als gut gelaunten Zyniker gewürdigt, der sein Publikum aus der moralischen Komfortzone zwingt. Mareike Gries.
Das beherrschende Thema des Abends war ganz eindeutig das Coronavirus. Moderator Urban Priol hat sich darüber genauso lustig gemacht wie der Entertainer Sebastian Puffpaff, der in der Königskategorie Kabarett ausgezeichnet wurde. Kabarettistin Gerburg Janke, die den Preis für ihr Lebenswerk bekommen hat, und der französisch-deutsche Komödiant Alphonse haben das Virus ebenfalls in ihren Auftritten verhandelt. Ganz ohne tagesaktuelle Bezüge kam der junge Österreicher Christoph Fritz aus, der dieses Jahr den Förderpreis entgegennehmen konnte. Die Musikerinnen des Duos Suchtpotenzial wurden in der Kategorie Lied ausgezeichnet und waren die Publikumslieblinge des Abends.
Die türkische Polizei hat den Chefredakteur der türkischen Ausgabe des russischen Staatsmediums Sputnik festgenommen. Das Online-Portal schrieb, der Leiter von Sputnik Türkiye Boztepe sei in die Polizeizentrale in Istanbul gebracht worden. Zudem sei die Sputnik-Redaktion von der Polizei durchsucht worden. In Ankara wurden drei weitere Sputnik-Mitarbeiter ebenfalls festgenommen. Das russische Außenministerium kritisierte die Festnahme der Journalisten scharf. Die Maßnahme könnte die Spannungen zwischen Ankara und Moskau befeuern, die sich vor dem Hintergrund der militärischen Eskalation in Syrien zuletzt verschärft hatten. Die Leipziger Buchmesse hält nach der Absage verschiedener Messen wegen der Ausbreitung des Coronavirus an ihrem geplanten Termin fest. Das teilten die Verantwortlichen über ihren Twitter-Account mit. Man stehe in Kontakt mit den zuständigen Gesundheitsbehörden. Bislang lägen keine Auflagen für die Messe vor. Die Messe ist nach Frankfurt die zweitgrößte Buchmesse in Deutschland und soll vom 12. bis 15. März stattfinden. Wegen der Zunahme von Coronavirus-Infektionen in Deutschland sind unter anderem die Tourismusbörse ITB, die ProWein in Düsseldorf und die Eisenwarenmesse in Köln abgesagt oder verschoben worden. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet wird mit dem Israel-Jakobsen-Preis der Union progressiver Juden geehrt. Die Auszeichnung wird morgen in der Neuen Synagoge in Berlin verliehen. Die Laudatio hält der Vizepräsident des Zentralrats der Juden, Lehrer. Die Union progressiver Juden würdigt seit 2001 Menschen, die sich um ein vielfältiges Judentum verdient gemacht haben. 2014 ging der Preis an den heutigen Außenminister Maas, 2018 an den damaligen Ministerpräsidenten von Thüringen, Ramelow.
Gerade haben wir erfahren, dass der Dichter, Befreiungstheologe und frühere Kulturminister von Nicaragua, Ernesto Cardenal, im Alter von 95 Jahren in Managua gestorben ist. Der vielfach ausgezeichnete Priester war bis ins hohe Alter als Schriftsteller aktiv. Tobias Wenzel erinnert an ihn.
Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo, porque tú eras lo que yo más amaba.
Als ich dich verlor, haben wir beide verloren. Ich, weil du warst, was ich am meisten liebte, und du, weil ich es war, der dich am meisten liebte. Aber dich wird niemand so lieben wie ich.
Die Liebe, wie schon in diesem Jugendgedicht, faszinierte den Lyriker und Theologen Ernesto Cardenal bis zuletzt. Auch, weil sich ihr selbst niederträchtige Menschen nicht entziehen können. Kardinal verstand die Liebe allerdings nicht nur als zwischenmenschliches Gefühl, sondern auch als Motor der Revolution und als Geist des Kosmos. In seinen Gesängen des Universums, im Original 1989 erschienen, lotete er in fast 1800 Versen die Rolle des Menschen im Kosmos aus und spannte den Bogen vom Urknall über die DNS bis zu Gott. Naturwissenschaften und Gott standen für Ernesto Cardenal in keinem Widerspruch, sondern ergänzten sich in seiner Weltanschauung.
Die heutigen Wissenschaftler sagen, im Universum sei alles, wir Menschen eingeschlossen, miteinander verbunden. Und das hat mich sehr inspiriert, zumal das auch die Mystiker sagen.
Bekannt wurde Cardenal, der zuerst Philosophie und Literaturwissenschaft studierte, durch seine politischen Verse. 1954 unterstützte er als Revolutionär den Staatsstreich gegen Diktator Somoza Garcia. Der Umsturzversuch misslang. Cardenal ging ins Exil in die USA. In einem Kloster in Kentucky fand er zu Gott.
Das waren die glücklichsten Jahre meines Lebens. Meine Novizenzeit ist mir wie eine Hochzeitsreise vorgekommen. Wegen Krankheit musste ich das Kloster schließlich verlassen. Mein restliches Leben war dann gewissermaßen nur noch die Umsetzung dessen, was ich im Kloster gelernt hatte, von meinem Novizenmeister, dem bekannten Mystiker und nordamerikanischen Schriftsteller Thomas Merton.
Nach seiner Zeit im Kloster studierte Cardenal katholische Theologie in Mexiko und Kolumbien und wurde an seinem Geburtsort Managua zum Priester geweiht. Es entstanden seine später in viele Sprachen übersetzten Psalmen, in denen er Gott um Unterstützung gegen die Diktatoren dieser Welt bat und die Unterdrückung, Ausbeutung und Entrechtung der Armen anprangerte. Eine Symbiose aus Dichtung und Befreiungstheologie.
Para mí la fe es la fe.
Wenn ich vom Glauben spreche, meine ich den Glauben an die Botschaft Jesu, an das Evangelium, das vom Himmelreich auf die Erde gelangt ist. Der Kommunismus, ich meine den Kommunismus im Sinne von Marx, nicht den real existierenden, ist für mich eine wissenschaftliche Methode, um die Gesellschaft und die Welt zu verändern. Und diese Verwandlung ist das Himmelreich.
Das Himmelreich, verstanden als kommunistisches Diesseits, das aus der Bibel herausgelesene Ziel einer basisdemokratischen Gesellschaft, das alles war der Leitung der römisch-katholischen Kirche suspekt. Sie führte einen Feldzug gegen die Theologie der Befreiung und 1984 suspendierte Johannes Paul II. Ernesto Cardenal von dessen Priesteramt, offiziell, weil der gleichzeitig Regierungsmitglied der revolutionären sandinistischen Befreiungsfront war. Erst 2019 hob Papst Franziskus die Suspendierung auf. Mitte der 60er Jahre hatte Cardenal eine marxistisch geprägte Glaubensgemeinschaft auf einer Insel im großen See von Nicaragua gegründet, wo er sein Buch »Das Evangelium der Bauern von Solentiname« schrieb. Mit dortigen Landwirten besetzte er eine Kaserne der Nationalgarde, worauf das Regime zurückschlug. Im Exil in Costa Rica schloss sich Cardenal der sandinistischen Befreiungsfront an, der 1979 der Sturz von Diktator Somoza Debayle gelang. Zuvor hatte Cardenal den Somoza-Clan auch in seiner Lyrik scharf angegriffen, unter anderem in Form des Schmähgedichts. Da lag die Frage auf der Hand, ob Gedichte einen Diktator stürzen können.
Sie können Hilfestellung leisten. Zwar werden die Verse selbst keinen Diktator besiegen, aber sie können einen Beitrag dazu leisten, dass ein günstiges Klima und ein dementsprechendes Bewusstsein entstehen. Mein Anteil daran war vergleichsweise gering.
Einen großen Anteil hatte Cardenal in jedem Fall an der erfolgreichen Bekämpfung des Analphabetentums in Nicaragua. Erst als Kulturminister der sandinistischen Regierung, dann als Gründer der Kulturstiftung Casa de los Tres Mundos. Die Mitmenschlichkeit, die er damit bewies, strahlte er im hohen Alter allerdings nur noch selten aus. Meist wirkte er mürrisch oder eitel. Von der sandinistischen Befreiungsfront distanzierte sich Kardinal schließlich. 2019 forderte er vom Krankenbett aus ihren Vorsitzenden Daniel Ortega auf, als Präsident Nicaraguas zurückzutreten, weil aus dem ehemaligen Mitstreiter im Kampf gegen Unterdrückung selbst ein Unterdrücker des Volkes geworden war. Außerhalb Lateinamerikas war Kardinals Einfluss gerade in Deutschland beachtlich. 1980 erhielt er den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Rückblickend erscheint die Sprache seiner politischen Dichtung als recht gewöhnlich. Sein poetisches Können stellte er in seinem Spätwerk unter Beweis, in den Gesängen des Universums oder auch im Band »Zyklus der Sterne«. Darin redet sich ein Mann die unglückliche Liebe von einst schön. Schließlich hänge ja alles auf der Welt zusammen, also sei er nicht wirklich von der Frau getrennt.
Ich spiele da auf meine erste Liebe an, die nicht erwidert worden ist. Ich habe allerdings verstanden, dass Gott meine Liebe sehr wohl erwidert hat. Gott hat dafür gesorgt, dass ich anstatt eine Frau zu lieben und zu heiraten, mich in ihn verliebt und ihn geheiratet habe. Aber bis heute erinnere ich mich voller Sehnsucht an meine erste Liebe. Sie ist immer noch präsent.
Der Befreiungstheologe und Dichter Ernesto Cardenal, der wie eben bekannt wurde, im Alter von 95 Jahren gestorben ist. Bis heute war sie noch fürs Publikum geöffnet, die Hohenzollerngruft unter dem Berliner Dom, eine der berühmtesten Fürstengrüfte Europas. Ab morgen wird sie dann für die nächsten Jahre geschlossen sein. Die Säle müssen saniert, die Särge besser arrangiert werden. Was da genau geplant ist, hat sich unser Architekturkritiker Nikolaus Bernau schon angesehen. Was haben die denn da vor? Was wird da gemacht?
Ja, es muss vor allem einmal, Hermann Sohl, aufgeräumt werden. Und man darf ja immer nicht vergessen, so eine Gruft ist neben aller historischen Bedeutung, unter anderem auch eine Versammlung von erstklassigen Kunstwerken. Und deswegen hat eben unter anderem die Kuratorin Birgit Walter einfach eine völlige Neuorganisation geplant.
Das Wichtigste, was in der Grablege passieren wird, ist ein anderes Licht, bei dem die einzelnen Särge wieder zum Vorschein kommen. Und das sind ja Särge aus 5 Jahrhunderten, die aus unterschiedlichsten Materialien bestehen. Das wollen wir alles wieder zum Vorschein bringen. Zum anderen wird es darum gehen, die Sargaufstellung zu verändern. In Zukunft möchten wir, dass es doch mehr so eine Friedhofsatmosphäre ist und wollen an das ursprüngliche Gräberfeld wieder anknüpfen, in dem die Särge vormals aufgestellt waren. Es werden mehrere Reihen entstehen und die Besucher haben die Möglichkeit, sich vielfältiger im Raum auch zu bewegen und die Särge von vielen Seiten auch wahrzunehmen.
Das wird relativ einfach passieren, einfach dadurch, dass die Särge zwischen die Säulen gestellt werden und die Gänge dann zwischen den Särgen quasi liegen und nicht so wie bis jetzt, dass man eben auf relativ große Distanz die Sachen nur sehen kann, hinter so Gittern. Das war alles immer ein bisschen weit entfernt.
Und dann wird es nicht danach dann ein bisschen eng werden?
Das ist genau das zentrale Problem bei der ganzen Angelegenheit. Wie gesagt, es ist nicht nur ein historisches Denkmal. Deswegen wurden natürlich solche Grüfte eingerichtet, weil die Monarchen, weil die Fürsten, in diesem Falle die Fürsten des Hauses Hohenzollern, ihre Machtlegitimation herstellen wollten. Und die Machtlegitimation des Adels beruht ja ausschließlich darauf, dass man eben Abkomme ist von anderen Adligen, sondern es ist auch ganz hervorragende Kunstwerke, die dort zu sehen sind. Und die sind extrem empfindlich teilweise. Also da sind barocke Stoffe zu sehen. Das sind Zinksarkophage, die überhaupt nicht angefasst werden dürfen, weil die sofort kaputt gehen durch den Schweiß von den Menschen. Das sind ganz zierlich geschnitzte Angelegenheiten aus dem Barock vor allem. Also es gibt einen herrlichen Sarkophag von Prinz Ludwig von 1697. Das ist ein Objekt, das könnte jedes Museum bereichern. Und solche Sachen werden bedauerlicherweise, das sind die Erfahrungen, die man aus ganz vielen Fürstengrüften von Wien, Stockholm bis nach Lissabon hat, werden sehr gerne angetatscht und angebrochen, damit man so eine kleine Reliquie mal mitnehmen kann.
Und wer finanziert das jetzt, damit das alles besser wird und besser aussieht auch?
Finanziert wird das Ganze durch den Bund vor allem und durch das Land Berlin. Also der Initiator des Ganzen, das ist ein Projekt, das 18 Millionen kosten wird, ist die Domgemeinde, die sehr, sehr klein ist und trotzdem immerhin 10%, also 1,8 Millionen aufbringen will. Dazu kommen Gelder von der Stiftung Cornelsen, die vor allem für die Restaurierung gedacht sind. Aber zentral sind es vor allem das Land Berlin und der Bund mit jeweils 8,5 Millionen Euro.
Ist das denn auch so üblich und normal, dass sich quasi der republikanische Staat für die Erinnerungsstätte der einzigen Monarchie einsetzt?
Naja, das hat viel damit zu tun, wie die Sache juristisch konstruiert ist. Also zum Beispiel Saint-Denis in Paris untersteht dem Staat, weil es eben dort zurückgeführt wurde, 1815 die Gräber und die Sarkophage der Bourbonen und gleichzeitig auch ein bisschen der Kirche, aber in Frankreich unterstehen die Kirchenbauten einfach dem Staat in dem Sinne. Es gibt da die Habsburger Gruft, ist in Wien einfach ein Teil der Kapuzinerkirche und in Preußen ist das etwas komplizierter, weil die Rechtsnachfolge nach 1918 nicht so ganz geklärt wurde. Und inzwischen ist aber klar, dass um 1940, so genau ist das wiederum auch noch nicht so klar, um 1940 haben die Hohenzollern es geschafft, das Eigentum an der Gruft und an den Särgen an die Domgemeinde zu, sagen wir mal, übergeben. Das ist ein etwas fließender Prozess offensichtlich gewesen. Das heißt, heute ist tatsächlich die Domgemeinde Eigentümerin und irgendjemand muss das finanzieren. Das kann diese Gemeinde überhaupt gar nicht machen. Dazu ist sie viel zu klein. Deswegen springen eben das Land Berlin und der Bund ein. Aber es ist trotzdem interessant, dass das der Bund dort macht. Einfach deswegen, weil er nämlich sonst nirgendwo etwas für die großen Fürstengrüfte tut. Also sagen wir die Wittelsbacher oder die Obotriten in Bad Doberan oder die Wettiner in Dresden. Dort wird überall nicht mit dem Bund gehandhabt. Der Bund hat bis jetzt genau zwei ganz kleine Adelsgrüfte oben im Brandenburgischen finanziert. Und das ist schon eine Sonderleistung, die vor allem auf eine interessante Kombination innerhalb der Bundestagspolitik zurückzuführen ist. Dort gibt es die sogenannten Bereinigungssitzungen am Ende des jeweiligen Haushaltsverhandlungen im Bundestagshaushaltsausschuss und dort wurde diese Sonderförderung für Berlin offensichtlich beschlossen, wohl dank des Einflusses des ehemaligen Kulturstaatssekretärs André Schmitz und des Einflusses des Hamburger Abgeordneten Johannes Kahrs, der sehr umtriebig ist und dem es immer wieder gelingt, Gelder nach Hamburg zu bringen, indem er Gelder für andere Bundesländer auch mit organisiert. Das ist üblich, wird seit vielen Jahrzehnten kritisiert, weil es so intransparent ist, aber es ist eben, ja, es ist einfach üblich.
Jetzt soll auch eine Kapelle in der Gruft entstehen. Wird da nicht wieder Staatskirchentum gefeiert wie in der Kaiserzeit?
Also der Vorstand des Domkollegiums, Stefan Harmeling, hat das ganz vehement von sich gewiesen.
Die Frage, dass wir hier unten einen Andachtsraum schaffen, das hat für uns nichts mit Staatskirchentum zu tun, sondern es hat eher was damit zu tun, dass wir hier an die Tradition anknüpfen. Denn als der Dom in Trümmern lag, hat die Domgemeinde hier in einem ganz kleinen Ort, der unzerstört über den Krieg gekommen war, ihre Gottesdienste gefeiert. Und im Gedenken daran haben wir wieder einen Altarraum geschaffen, in dem auch diese alten Einrichtungsgegenstände aus dieser wirklich dunklen Zeit wieder Verwendung finden.
Und ich muss sagen, das finde ich ganz faszinierend, dass man dort die Erinnerung an die Fürsten verbindet mit der Erinnerung an die doch sehr schwere Zeit der Christen in der DDR, indem man eben versucht, so ein bisschen wenigstens die Geschichte zwischen 1945 und 1990 dort wieder lebendig werden zu lassen.
Aber die Hohenzollern, die haben da keine Rechte mehr.
Nein, offensichtlich nicht. Also keine Rechte in dem Sinne. Sie haben ja, wie gesagt, das Eigentum an Gruft und Sarkophagen abgegeben. Aber sie haben noch so informelle Bezüglichkeiten, könnte man vielleicht sagen. Georg Friedrich Prinz von Hohenzollern ist Mitglied des Domvorstandes und sie dürfen dort immer noch ihre Familienfeiern feiern. Was zumindest mal ungewöhnlich ist, aber das gehört eben auch mit zur Geschichte dieser wohlbedeutendsten Fürstengruft in Deutschland.
Nikolaus Bernau über die geplante Renovierung der Hohenzollerngruft im Berliner Dom. Danke für diese Information. Seit mehr als 4 Jahren regiert in Polen die rechtskonservative Partei PiS, die sich offenbar vorgenommen hat, den gesamten Kulturbetrieb umzukrempeln. Ein Museum nach dem anderen wird neu besetzt, zuletzt auch das Museum für zeitgenössische Kunst in Warschau, dessen neuer Direktor gleich mal 3 Projekte gestrichen hat, die für dieses Jahr geplant waren. Seine Begründung halten aber viele in Polen für vorgeschoben, wie Florian Kellermann berichtet.
Die bisherige Museumsleitung habe schlecht geplant, erklärte der neue Direktor Piotr Bernatowicz. Das Budget der Einrichtung sei zu klein, um alle Vorhaben umzusetzen. Doch ein Blick auf die gestrichenen Projekte lässt Zweifel aufkommen, ob das der echte Grund war. Es scheint, als wolle Bernatowicz mit dem Rotstift sofort an seiner Agenda arbeiten. Die im Ujazdowski-Schloss gezeigte Kunst sei bisher zu hermetisch gewesen, kritisierte er im öffentlichen polnischen Radio. zu sehr am linken Zeitgeist orientiert.
Pluralism, tak? No jest mi bliski, zawsze. Czy to...
Eine pluralistische Auffassung von Kunst liegt mir nahe. Ich will das ganze Spektrum dessen, was es gibt, zeigen. Auch die Kunst, die aus konservativen Kreisen stammt, soll vorkommen, obwohl sie heute nicht populär ist.
Także, co nie jest popularne.
Gestrichen wurde unter anderem eine Ausstellung der belgischen Künstlerin Miet Warlop, bekannt für ihre Installationen und Performancekunst. Sie wurde gemeinsam mit der Berliner Einrichtung Kunstwerke geplant. Warlop hatte wie viele andere internationale Kunstschaffende die Ernennung von Bernatowicz kritisiert. Dessen Vorgängerin Małgorzata Ludwiczak widerspricht der Argumentation, es fehle an Geld. Unter ihrer Führung habe das Museum nie Verluste gemacht. Die Einrichtung im Ujazdowski-Schloss könne schließlich auch eigenständig Einnahmen generieren, unter anderem durch Vermietung. Im privaten Radiosender Talk FM sagte sie, Ende des vergangenen Jahres konnte ich den neuen Direktor kurz treffen und Ihnen die verschiedenen Vorgänge einweihen. Die erstrecken sich schließlich über mehrere Jahre hinweg. Am Plan für 2020 haben wir 2 Jahre lang gearbeitet. Er wurde mit langer Vorlaufzeit beim Ministerium eingereicht. Welche eigenen Projekte er im Museum für zeitgenössische Kunst umsetzen will, hat Bernatowicz bisher nicht verraten. Die regierungskritische Zeitung Gazeta Wyborcza berichtete allerdings, dass er seine Mitarbeiter zur Montage einer Installation in einem anderen neuen Museum abgestellt hat. Es handelt sich um das Museum für die sogenannten verfemten Soldaten, die nach dem Zweiten Weltkrieg im Untergrund gegen das damals gerade installierte kommunistische Regime kämpften. Diese Einrichtung, die in einem ehemaligen Gefängnis entsteht, ist eine Herzensangelegenheit der rechtskonservativen Regierungspartei PiS. Eigene Ideen muss Bernatowicz spätestens für das kommende Jahr präsentieren. Doch ihm gehe kein guter Ruf voraus, meint Mikołaj Iwański, Dozent an der Kunstakademie in Stettin. Ich habe 20 Jahre in Posen gelebt und sehr genau beobachtet, was in der dortigen städtischen Galerie, dem Arsenal, vor sich gegangen ist, als Bernatowicz dort Direktor war. Er macht im Prinzip immer wieder die gleiche Gruppenausstellung, eine Art Aufstand rechtsgerichteter Künstler gegen den sogenannten Mainstream. Aber es wird ihm schwerfallen, für eine Einrichtung wie das Ujazdowski-Schloss dafür genug Künstler zu finden. Ich fürchte deshalb, er wird weniger der Direktor als vielmehr der Totengräber dieses Museums sein.
Grabarzem tej instytucji niż jej dyrektorem przez całą kadencję.
Gestrichen hat Bernatowicz auch die Zusammenarbeit mit einer Künstlergruppe, die von ihr sogenannte antifaschistische Kunstereignisse organisiert hat. Diese sollten bis zum 8. Mai stattfinden. Er habe nichts gegen eine Auseinandersetzung mit dem Faschismus, erklärte der Direktor, aber die Künstler hätten sich mit dem Thema nicht gründlich genug befasst. Die PiS-Regierung hat schon eine ganze Reihe von Direktorenposten an Museen neu besetzt, mit ihr genehmen Kandidaten. Schwieriger fiel ihr das allerdings am Warschauer Museum für die Geschichte der polnischen Juden, POLIN. Denn dort haben auch andere Institutionen ein Mitspracherecht. Kulturminister Piotr Gliński konnte sich deshalb nur weigern, dessen alten und wiederum designierten Direktor Dariusz Stolla neu zu berufen. Stolla war unter anderem mit einer Ausstellung angeeckt, die modernen Antisemitismus thematisiert. 10 Monate blieb das Museum POLIN ohne Direktor. Erst vor wenigen Tagen ergab sich ein Kompromiss. Stolla verzichtete auf sein Amt. Minister Gliński konnte so Stollas bisherigen Stellvertreter Zygmunt Stępiński berufen.
Ein Bericht von Florian Kellermann. Und was die Feuilletons von morgen beschäftigt, hat sich Tobias Wenzel angesehen.
Herr Küppersbusch, was war schlecht in der vergangenen Woche? Fragt die Taz. Und Friedrich Küppersbusch antwortet: Husten. Und was wird besser in dieser? Gesundheit. Das Coronavirus konnte die Durchführung der Berlinale bis zur Preisverleihung nicht verhindern. Das neue Bärenbeuteschema ist das alte, titelt Hans-Georg Rodeck im Feuilleton der Welt mit Blick auf den Hauptgewinnerfilm und schreibt weiter: Es gibt kein Böses ist ein Film aus dem Iran, stammt von einem politisch verfolgten Regisseur und behandelt die Auswirkungen der Todesstrafe, also ein Menschenrechtsthema. Das klingt, will Rodek wohl vorwurfsvoll sagen, alles noch nach der Ausrichtung des Festivals unter Dieter Koslik. Dann aber gibt der Filmkritiker zu, dass es im Wettbewerb wohl keinen besseren Film gegeben habe als »Es gibt kein Böses«. So nimmt er seiner Kritik am neuen künstlerischen Leiter Carlo Chatrian den Wind aus den Segeln. Denn wen stört's, wenn der beste Film auch noch ins Beuteschema der alten oder neuen Festivalleitung passt? Gerade sind in Berlin die Filmfestspiele zu Ende gegangen, schreibt Peter von Becker im Tagesspiegel. Aber was folgt, ist alles andere als eine Berlinale Kritik. Wir delektieren uns am Ungeheuren, an Vampiren und Aliens, an äußeren Katastrophen oder immer neuen psychoviralen Eindringlingen in die Köpfe und Körper der Leinwandfiguren, schreibt er und fragt, was aber, wenn der Spuk plötzlich real wird? Damit spielt er auf das Coronavirus und dessen Wirkung auf den Menschen an. Es gehe hier um die Urängste vor dem Unsichtbaren, Unreinen, Unheimlichen. Die Infizierten würden zu potenziellen Aussätzigen. Peter von Becker rät da zum Lesen. Zur Lektüre von Albert Camus' Roman »Die Pest«. Camus zeigt dabei ohne apokalyptischen Grusel und voll nüchterner Rationalität, dass neben der Medizin weniger die gegenseitige Abschottung als vielmehr die gesellschaftliche Solidarität ein Mittel des Widerstands ist. Von der Mitmenschlichkeit zur Ohne-Menschlichkeit, nämlich zur künstlichen Intelligenz. Die kann weniger als viele meinen, ja, ist sogar manchmal dumm wie Bott. So hat Michael Morstedt seinen Artikel für die Süddeutsche Zeitung betitelt. Es würden zwar gerade viele Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz erzielt, aber nur, weil immer mehr Rechenleistung genutzt werde. Ein einzelnes KI-Modell neu auf ein neues Problem anzusetzen, sorgt inzwischen für den ungefähr gleichen CO2-Ausstoß wie der Betrieb von 5 Pkw, erläutert Morstedt. Künstliche Intelligenz gehe mit Situationen, für die sie nicht trainiert worden sei, eher unsouverän um, schreibt der Journalist und gibt ein Beispiel. Als Mitarbeiter des IT-Sicherheitskonzerns McAfee ein etwa 4 Zentimeter langes Stück schwarzes Klebeband auf einem Verkehrsschild anbrachten, reagierte der vermeintlich intelligente Autopilot eines Tesla, indem er 50 Meilen pro Stunde beschleunigte. Apropos Beschleunigen. Die Corona-Panik nimmt in Deutschland langsam Fahrt auf, schreibt die Taz und fragt Friedrich Küppersbusch, haben Sie Ihre Hamsterkäufe schon erledigt? Hamster sind alle.
Das war der Blick in die Feuilletons mit Tobias Wenzel. Wir verabschieden uns mit der Band The Ballroom Thieves und eine gute Nacht wünscht Andrea Gerg.